Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, ich grüße Sie.
Mit mutigem Schritt zurück zum Glück, so heißt ja Ihr Buch, geschrieben gemeinsam mit Ihrem Lebenspartner Andreas Helm. Was bedeutet denn Glück für Sie im Hier und Jetzt?
Ja, Glück ist sicher eine Momentaufnahme, das wissen wir ja, ein Moment am Meer, ein Gefühl in diesem Moment. Wahrscheinlich ist das langfristigere Thema Zufriedenheit. Und ich denke, das ist für uns beide inzwischen so, dass wir sagen können, wir sind zufrieden mit dem Leben, das wir hatten. Es ist ja nicht so, dass wir nie vorher glücklich waren. Und müssen aber nicht ständig sorgen, was wird morgen. Und deshalb ist Glück dann schon auch ein Zustand.
Sie haben ja Ihre Jugendliebe, kann man sagen, nach 40 Jahren wiedergefunden, sind jetzt schon seit 7 Jahren wieder ein Paar. Wie viel Mut brauchten Sie dann tatsächlich, sich wieder aufeinander einzulassen?
Ich denke, wenn wir älter werden, dann braucht es schon mehr Mut, nochmal eine Partnerschaft einzugehen. Wenn du jung bist, dann bist du verliebt und hast das Leben vor dir und denkst, du kannst das alles gestalten. Wenn du älter bist, weißt du, dass du Macken hast, der andere auch, und du wirst nicht mehr versuchen, den anderen zu ändern, sondern dann musst du schon sagen, stelle ich mich jetzt auf diesen Menschen nochmal wirklich so ein, wenn ich schon eine ganze Weile auch alleine gelebt habe. Also dazu brauchst du dann schon ein bisschen Mut zu sagen, okay, doch, ja, das ist schön und wir wollen das.
Lassen Sie uns mal zusammen zurückblättern in Ihrem Lebensbuch. Wann und wie haben Sie einander denn damals in der Jugend kennengelernt?
Also für uns hat die Kirchengemeinde eine große Rolle gespielt, und zwar im besten Sinne. Stadt Allendorf, das war ja für uns so das soziale Zentrum auch. Wir haben beide Kindergottesdiensthelfer gemacht, hieß das. Und da fuhren wir dann auch auf Freizeiten an den Edersee. Das ist für uns eine tolle Erinnerung. Burg Hessenstein war ein Ort, eine Jugendherberge, wo Posaunenfortbildung waren. Wir haben im Posaunenchor gespielt. Naja, und da haben wir uns so richtig ineinander verliebt. Erste große Liebe, das erste vorsichtige Händchen halten, der erste Kuss. Also es war schon sehr romantisch damals.
Da waren Sie beide wie alt?
14 waren wir damals, ja. 14, 15.
Die berühmte Gondel am Edersee.
Ja, das ist so. Wer schon mal am Edersee war, das sind kleine Gondeln, die gehen hoch zur Burg Waldeck, und da dürfen immer nur zwei rein. Und da haben wir dann das erste Mal ganz heimlich Händchen gehalten und keiner hat es gesehen.
Sie beide verbindet ja die Musik tatsächlich auch.
Wir haben Posaune gespielt, und Andreas hat das in dem Buch auch nochmal schön beschrieben. Also es hatte in dieser Kirchengemeinde mal einen Posaunenchor gegeben, und deshalb gab es noch alte Instrumente. Und meine älteste Schwester, die ist 7 Jahre älter, die hatte dann die Idee, einen neuen Posaunenchor aufzumachen. Und Andreas und ich kamen ein bisschen zu spät, da waren die Trompeten schon alle weg. Also so sind wir dann bei den letzten beiden Posaunen gelandet und haben ja viele Jahre Posaune gespielt. Und Andreas ist heute noch in einer Big Band und in einer Jazzband. Ich habe allerdings aufgehört jetzt.
Wann haben Sie denn für sich tatsächlich auch gemerkt, der Glaube und das Christentum bedeuten für Sie so viel, dass Sie da dranbleiben wollen? Erstmal auch in der Jugend oder vielleicht schon als Kind. Sie haben ja gesagt, Sie waren da in einem Kirchenkreis.
Also ich muss sagen, das hat in unserer Familie eine selbstverständliche Rolle gespielt, nie als Zwang. Manche sagen ja auch, sie hatten Druck, in den Gottesdienst zu gehen. Ich war da gerne und war aufgehoben. Wir hatten auch einen Jugendkeller, wo wir Rolling Stones hören durften und tanzen. Ja. Also Kirche war eher so ein Raum der Freiheit auch. Allerdings bin ich dann mit 16 ein Jahr in die USA gegangen. Und ich muss sagen, das war biografisch für mich ein riesiger Schritt, weil ich da das erste Mal Rassismus erlebt habe. Ich habe dann angefangen, Martin Luther King zu lesen. Der Vietnamkrieg ging zu Ende in der Zeit, 1. Mai 1975. Und das waren so viele Fragen. Mein Vater ist gestorben in dem Jahr. Und ich dachte, Theologie, das wäre so ein Ort, wo du all diese Fragen, die du hast, stellen kannst. Auch Jüdinnen und Juden bin ich in den USA zum ersten Mal begegnet. Wurde das erste Mal nach dem Holocaust gefragt. Also ich hatte so viele Fragen, dass ich dachte, Mensch, Theologie, da könntest du nach Antworten suchen.
Gab es in Ihrer Jugend mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, wenn das und das passiert, da kann es doch eigentlich keinen Gott geben, dass Sie wirklich auch in den Zweifel kamen?
Nun muss ich sagen, Zweifel gehört für mich zum Glauben dazu bis heute. Ja, ich bin jetzt 63 Jahre und natürlich diese Themen, wenn du die Flutopfer siehst, dieses Drama in Afghanistan, diese Frage, wie kann Gott das zulassen, das ist die Theodizee-Frage, ja, wie das genannt wird, die kommt auch bei mir immer wieder. Also du wünschst dir natürlich einen Gott, der eingreift für das Gute und Gerechte und Schöne und Frieden auf der Welt schafft. Aber ich denke schon, dass im Christentum wichtig ist zu sagen, Gott schickt nicht Strafen, Kriege oder irgend sowas, sondern Gott ist tatsächlich der Gott, der mit dir geht im Leid. Das ist ja die Geschichte vom Kreuz. Gott lässt dich nicht allein in Zeiten von Leid, sondern dann gibt dir die Kraft, mit Leid, mit Krieg, mit all dem zu leben.
Gab es denn so prägende Begegnungen vielleicht auch für Sie, wo Sie gesagt haben, nee, also ich bleibe dabei und das hat mich einfach, ja, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich.
Also ich denke, für mich war wahrscheinlich entscheidend der Aufenthalt 74, 75 in den USA. Das wäre ja die Zeit gewesen, so mit 16, ja. 17, wo du dich dann hinterfragst, auch mit den Glaubensüberzeugungen deiner Eltern. Und Martin Luther King, der war ja dann schon verstorben oder ermordet worden. Der war für mich, wie Sie vorhin gesagt haben, der Game Changer, weil ich auf einmal begriffen habe, du kannst fromm sein und politisch, ja. Und die Predigten von Martin Luther King, die konnte ich damals hören. Das waren ja noch so Bänder, die du abgehört hast. Mhm. Also mit so einem Charisma zu predigen über diese alten Texte. Also ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Heute Abend bin ich glücklich. Und das war am Abend vor seiner Ermordung. Also der Mann hatte Visionen und Kraft, diese biblischen Visionen in Hoffnung für heute umzusetzen. Das hat mich begeistert. Bis heute.
Kommen wir zurück auf Ihre Liebesgeschichte. Sie haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Sie gingen nach Amerika, aber vorher gab es eben auch noch diesen berühmten Jungen, der dann irgendwie angefahren kam auf einem Motorrad oder auf einem Mofa.
Auf einer Kreidler-Florette, ja. Also wir haben, Andreas und ich haben das Buch geschrieben und dann haben wir gesagt, wir könnten natürlich sagen, wir haben uns aus den Augen verloren, als ich nach Amerika ging, aber es wäre nicht die Wahrheit. Die Wahrheit war, dass ich mich dann in einen anderen verliebt habe mit 15 und die Geschichte kann Andreas eigentlich schöner erzählen, wie er dann da sitzt und ich schwinge mich hinten auf diese Kreidler-Florette und brause davon und er hatte den ersten großen Liebeskummer seines Lebens. Also die Geschichte erzählt natürlich Andreas furchtbar gerne, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme und wir haben dann hier in Usedom auch einen Motorroller angeschafft und manchmal, wenn ich mich dann hinten drauf schwinge, dann sagt er immer, ja, ist schon besser bei mir, ne? Also ich kriege das ab und zu noch aufs Butterbrot geschmiert, 40 Jahre später.
Ich habe sie beide gesehen in der NDR Talkshow und das war wirklich ganz zauberhaft, wie er diese Situation beschrieben hat, als sie ja da mit diesem anderen Jungen wegfuhren, weil er konnte sich tatsächlich an jedes Detail noch erinnern. Das ist unfassbar. Und das muss schon ein extrem großer Liebeskummer gewesen sein, dem Sie Ihrem Freund da bereitet haben damals.
Ja, ich sage ja, ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen. Ja, ich bin jetzt 63, damals war ich 15. Das ist ja fast 50 Jahre vorher, habe ich gerade überlegt. Aber er kann das mit einem trockenen Humor und so viel Selbstmitleid auch bis heute wunderbar erzählen, wie er seinen ersten Liebeskummer da hatte. Und es tut mir bis heute wirklich leid, muss ich sagen, ja.
Bis Sie beide dann einander wiedergefunden haben, hatten Sie ja einen ganz ähnlichen Lebenslauf. Da kriegt man fast Gänsehaut, wenn man das liest und hört. Also beide verheiratet, beide 4 Kinder, Zwillinge, er Jungs, sie Mädels. Beide haben sie ihre Väter früh verloren. Beide haben sie sich nach 26 Jahren jeweils von den Ehepartnern getrennt. Die Namen sind irgendwie auch ähnlich von den Kindern?
Ja, 2 haben sogar dieselben Namen. Also wir haben beide eine Sarah und beide eine Lea und einer seiner Zwillingssöhne heißt Jonas wie einer meiner Enkel. Also bei uns geht es ständig durcheinander. Deine Lea, meine Lea, nein, der Jonas, der kleine Jonas, der große Jonas. Also als ich das dann mitbekommen habe, als wir das erste Mal zusammen wieder essen gegangen sind, da habe ich auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also dass das so parallel gelaufen ist, das ist schon merkwürdig.
Glauben Sie an Zufälle?
Ja, ich glaube an Zufälle. Also ich glaube nicht, dass der liebe Gott da so ein paar Marionetten hat und sagt, ach jetzt lass uns die beiden mal wieder zusammenführen oder begegnen. Aber ich denke, es ist vielleicht auch Prägung. Also wir sind eben in unserer Jugendzeit sehr ähnlich geprägt worden und das spiegelt sich sicher auch in unserem Leben, diesem ganzen Engagement in der Friedensbewegung, das Andreas ja auch hatte, wie ich, eher auf einer anderen Ebene, eher auf der praktischen. Ich habe das immer eher theoretisch begleitet. Andreas hat dann, nachdem er 2 Jahre bei der Bundeswehr war, nachträglich Kriegsdienst verweigert und ich war lange Zeit Präsidentin der Organisation, die Kriegsdienstverweigerer beraten hat. Also wir haben sehr inhaltlich auch ähnliche Vorstellungen unser Leben lang gehabt.
Aber so die Idee, dass alles möglicherweise doch vorbestimmt ist, dass die Lebensgeschichte schon längst geschrieben wurde?
Das glaube ich nicht. Der Mensch ist schon selbst. Also wer steigt schon hinten auf eine Kreidler-Florette und fährt weg? Ja, also das war sicher nicht vorbestimmt. Ich denke eher, dass uns Prägungen der Kindheit und der Jugend sehr, sehr stark beeinflussen. Also mehr, als wir manchmal vielleicht wahrhaben wollen. Und manche rebellieren dann gegen die Eltern und wollen alles ganz anders machen. Und am Ende ist das ganz andere dann doch wieder sehr ähnlich wie das, was die Eltern gemacht haben. Ich wundere mich manchmal, was ich alles heute so mache, wie meine Mutter es früher gemacht hat.
Er, im Gegensatz zu Ihnen, konnte Sie ja in der Öffentlichkeit verfolgen. Er wusste, wie Sie aussehen, was Sie machen, wenn er wollte. Und das hat er auch gemacht. Das hat er selber erzählt, auch jetzt gerade wieder in der Talkshow. Wie war denn das bei Ihnen? Haben Sie in all den 40 Jahren an ihn zurückgedacht?
Also ich habe bei Angie an ihn gedacht, Rolling Stones, weil dazu haben wir gerne getanzt. Da durfte man dann eng tanzen im Kirchenkeller und hatte eine schöne Erinnerung an meine erste Liebe. Das muss ich sagen. Ich hatte eine sehr positive Erinnerung daran und habe das auch gern erzählt, wer das war. Und habe aber mal gehört von ihm über meine Schwester, die ihn auf der Documenta getroffen hatte, aber nicht eng verfolgt das nicht. Aber ich wusste, dass es ihn noch gibt sozusagen.
Aber Sie hatten keine Ahnung, wie er jetzt aussieht?
Nee, hatte ich nicht. Und als er vor mir stand in Gießen dann 2014 im Februar, musste ich auch, sagte er eben, hallo, ich bin Andreas und ich kenne noch ein paar andere Andreas im Laufe des Lebens. In unserer Generation ist das ja ein häufiger Name. Muss es erstmal ein bisschen klickern, bis ich dann wusste, der Andreas. Und ich habe mich riesig gefreut. So sehr hatte er sich gar nicht verändert. Haare hat ein paar verloren. Früher hat er richtig lange Haare gehabt. Heute hat er ganz kurze Stoppeln noch übrig.
Und dann gab es relativ schnell das zweite Treffen?
Ja, wir haben dann nur schnell Telefonnummern. Ich habe gesagt Telefonnummern, Andreas hat gesagt Mails und er hat recht, so schnell ist das vergessen schon wieder. Und er hat mir dann eine E-Mail geschrieben und ich bin ein paar Wochen später wieder in der Nähe gewesen zu einem anderen Vortrag. Und dann sind wir essen gegangen und da haben wir uns erstmal unser ganzes Leben erzählt und haben schon gestaunt, wie vieles da parallel war.
Und war das dann auch schon der Moment, wo Sie wussten, das ist es jetzt für, ich sag mal, zumindest für diesen Lebensabschnitt?
Nee, also so schnell ging es nicht, muss ich mal sagen. So schnell ging es nicht. So holterdiepolter nicht. Wir haben uns dann eben doch viel gemailt, geschrieben. Das hat sich intensiviert, auch per WhatsApp natürlich. Und dann haben wir uns im Sommer 14 in Berlin, im Spätsommer in Berlin getroffen und wollten einmal um Schlachtensee spazieren gehen. Er hat seine Tochter besucht. Ich habe damals noch in Berlin gelebt. Und sag mal, dieser Weg um den Schlachtensee, der wurde immer länger. Dann sind wir noch um die Krumme Lanke rum und hatten eigentlich gar keine Lust, uns zu trennen, weil es irgendwie so intensiv und so schön war. Und dann habe ich gesagt, weißt du könntest mich doch mal auf Usedom in meinem Häuschen da besuchen. Hat er gesagt, jo, könnte ich ja mal machen. Und da habe ich dann so gedacht, naja, wenn er jetzt nach Usedom kommt, dann ist es irgendwie doch klar. Es war uns, glaube ich, wir sagen heute beide, eigentlich war es uns da klar, das könnte funktionieren.
Sie haben ja auch unfassbar viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Erinnerungen. Sie kannten die Familien des jeweils anderen. Das ist ja auch schon prägend und natürlich eine fantastische Voraussetzung.
Ich muss sagen, ich finde das sehr hilfreich, dass wir uns von früher kennen, weil ich weiß von Freundinnen auf Datingportalen zum Beispiel, die Leute können dir ja sonst was erzählen, wer sie sind, was sie gemacht haben. Und wenn du weißt, woher jemand kommt, da ist da ein größeres Vertrauen oder ein größerer Vorschuss an Vertrauen, weil du den anderen einordnen kannst. Ich habe das ja auch erzählt, als ich dann zu seiner Mutter kam. Andreas Mutter, also hat ihn mit 18 bekommen, also die ist noch relativ jung. Meine Mutter war 36 bei meiner Geburt, die ist längst verstorben. Jedenfalls kamen wir da zum Geburtstag und dann sagte Andreas Mutter, ach, hallo Margot, lange nicht gesehen. Und ja, 40 Jahre, was ist das schon, ne? Und dann dachte ich so, ja, das ist gut. Ich bin auch nicht die Ex-Bischöfin oder Ex-Irgendwas, sondern einfach die Margot von früher.
Flattern denn die Schmetterlinge anders jetzt im, in Anführungsstrichen, Alter?
Ja, ich denke, die flattern anders. Du bist ruhiger. Also ich denke, du bist im Alter schon auch ein bisschen gelassener, diese totale Aufregung. Also doch, ich muss sagen, als du da in der Anfangszeit sicher freust du dich dann ein bisschen aufgeregt hast schon, aber ich denke, es ist ein ruhigeres Gefühl. Also Liebe ist nicht diese totale Aufgeregtheit, die in der Pubertät oder mit 20 da ist. Vielleicht ist es eher so ein stilles sich dran freuen, dass das im Alter nochmal möglich ist. Und zum anderen weißt du ja, du bist jetzt hier nicht dabei, gerade ins Leben einzusteigen, sondern du bist auf der letzten Etappe. Und da bist du dankbarer für die Tage, die du hast und planst nicht immer, was du noch machen könntest.
Wie haben Sie beide denn dieses letzte Jahr 2020, das Corona-Jahr, erlebt? Wie und wo?
Ja, das Interessante war, dass wir eigentlich wegfahren wollten zusammen. Wir hatten geplant, mit meiner Schwester, meinem Schwager auf Sardinien zu wandern. Das fiel ja Schlag auf Fall alles weg. Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ja, also nichts ging mehr. Und dann sind wir zusammen, das weiß ich genau, am 16. März nach Hannover gefahren. da fing ja dieser Shutdown plötzlich an und saßen zu zweit 6 Wochen in meiner Wohnung in Hannover fest. Und Andreas sagte dann morgens immer und täglich grüßt das Murmeltier, weil es war blendend schönes Wetter. Und wir haben dann in diesen 6 Wochen zu zweit sämtliche Wanderungen rund um Hannover, die schönsten 20 Wanderungen rund um Hannover gemacht und haben dann gesagt, jetzt hätten wir doch endlich mal Zeit, diese Geschichte aufzuschreiben. Und so kam es dann dazu.
Und Sie haben, glaube ich, auch noch ein anderes Buch geschrieben, ne? Über die stärkende Stille.
Das war schon lange eine Idee, über Stille was zu machen. Und in den 6 Wochen Shutdown, also wir hatten ja wirklich Zeit. Also ich durfte ja noch nicht mal meine Enkelkinder besuchen. Alle Veranstaltungen waren abgesagt. Das war mal ein ganz neues Lebensgefühl. Nach Usedom durften wir auch nicht. Das war auch nicht erlaubt. Und Andreas hat seine Festplatte mitgebracht mit irgendwie 3.000, 4.000 Fotos. Und das war dann auch schön. Ich habe Kurztexte zum Thema Stille geschrieben und Andreas hat die Fotos dazu ausgesucht. Also wir hatten eine ganz intensive Zeit zu zweit.
Hat diese Pandemiezeit Ihre Sicht auf Dinge auch verändert?
Die Pandemiezeit hat mir ein Thema nahegebracht, das mir vorher gar nicht so bewusst war, nämlich Einsamkeit. Ich habe mich an einem Seelsorgeprojekt beteiligt. Da haben wir Menschen zurückgerufen, die konnten sich melden und haben gesagt, wir hätten gerne einen Rückruf und immer so ein paar Stunden die Woche. Und da ist mir klar geworden, wie viele Menschen einsam sind. Das sind natürlich einerseits ältere Menschen, zum Teil auch in Pflegeeinrichtungen oder Heimen oder ans Haus gefesselt, können nicht mehr rausgehen, aber auch Jüngere. Ich denke an einen jungen Mann, der sagte, ich habe sonst Freundinnen und Freunde, die ich treffe, ich habe mein Sportstudio, ich gehe ins Büro, aber jetzt bin ich total allein in meiner Wohnung im Homeoffice und ich halte es nicht mehr aus. Also da waren auch suizidale Gedanken wirklich mit dabei. Mhm. Mir war vorher nicht bewusst, wie viele Menschen in unserem Land sich so einsam fühlen, so isoliert leben auch.
Es gibt viele, ja auch gerade Künstler, mit denen ich hier spreche, die sagen, diese Zeit, diese verordnete Vollbremsung, die hat sie insgesamt auch demütiger, dankbarer gemacht für die kleinen Dinge des Lebens.
Mich würde das sehr freuen, wenn die Menschen aus der Corona-Zeit auch Dankbarkeit mitnehmen. Ich habe gelesen, viele sagen, sie sind achtsamer geworden auf andere oder für das Leben. Mir geht es so persönlich, dass ich immer denke, ich habe so ein Privileg, dass ich nach 1945 in Westdeutschland geboren bin als Frau. Ja, was ein Glück, wenn ich in Afghanistan oder im Kongo zur Welt gekommen wäre oder in einer Favela in Brasilien, hätte mein Leben ganz anders ausgesehen. Und mich stört, dass so viele Leute meckern an Deutschland, an unserem Leben, an allem und keine Dankbarkeit zeigen. Wenn die Pandemie die Dankbarkeit gestärkt hätte, wäre ich sehr froh.
Wie sind Sie mit Ihrem Glauben in dieser Pandemiezeit umgegangen? Hat er Ihnen geholfen?
Also zum einen hat der Theologe Søren Kierkegaard mal gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Das finde ich eine sehr tiefe Einsicht. Und vielleicht werden wir im Rückblick auf die Pandemie auch sagen, es hat uns noch mal mehr den Blick auf die elementaren Dinge des Lebens gelehrt und hat uns vielleicht auch mal rausgenommen aus dieser ewigen Hektik, schneller, höher, weiter. Diese Vollbremsung hat vielleicht manchen auch gut getan. Ich will es aber auch nicht schönreden, weil ich auch viele kenne, die Angehörige verloren haben, die nicht die Hand der Mutter beim Sterben halten konnten. Also es gibt auch viele bittere Erinnerungen, Menschen, die ihre Existenz verloren haben, die das Geschäft nicht wieder aufmachen konnten oder auch Künstler, die vor dem Nichts stehen. Also ich finde, wir dürfen Leid auch nicht schönreden. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich möchte auch nicht Sinn in Leid reininterpretieren, aber vielleicht werden wir eines Tages im Rückblick sagen, diese Bremsung hat in manchem auch den Blick auf die wesentlichen Dinge gelenkt und dass Facebook nicht das Zentrum deines Lebens ist, sondern im Grunde deine Familie, deine Freundinnen und Freunde, dass Beziehungen das Wichtigste im Leben sind, das hat die Corona-Zeit ganz gewiss gelehrt.
Und hilft der Glaube dann tatsächlich eben auch in dieser Zeit, dieses Vertrauen, irgendwie wird es schon wieder?
Ich denke, dass der christliche Glaube eben nicht sagt, es gibt kein Leid. Wenn du genügend betest, dann kommst du leidfrei durchs Leben, sondern dass wir auch Psalmen haben. Ich nehme mal Psalm 23, den konnte früher jeder auswendig. Kennen viele nicht mehr, ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Mhm. Also dieses Gefühl, Gott begleitet dich und Gott hält die schützende Hand über dich, das sind ja biblische Erfahrungen, die weitergegeben werden. Und selbst wenn du krank wirst, selbst wenn du sterben musst, hält Gott dich auch in dieser Situation. Das ist mir immer so eindrücklich, dass Jesus noch am Kreuz sagt, Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Also selbst im Sterben sich Gott anvertrauen, das ist, finde ich, eine wichtige Erfahrung. Also dass du gehalten bist in diesem Leben, in schönen Zeiten, aber in schwierigen und über dieses Leben hinaus, das glaube ich. Ich wollte immer schon gerne darüber schreiben, dass wir Stille auch brauchen. Also das merke ich bei mir selber. Ich bin ja auch ein Mensch, die viele Termine hat, immer noch im Kalender, die Zeit einteile. Aber ich brauche manchmal Stille und gerade an der Ostsee, vor allen Dingen im Winter, muss ich sagen, kann ich das auch finden, dass ich wieder weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich, was ist mir wichtig im Leben und nicht am Leben vorbeilaufe. Mhm. Das Leben ist so begrenzt. Ich habe manchmal den Eindruck, manche vergessen das Ganze. Das Leben ist sehr begrenzt und deshalb ist jeder Tag kostbar. Und wenn wir Stille finden, außen und auch in uns selbst, dann werden wir uns bewusster, wie wir eigentlich leben wollen. Aber in der Corona-Zeit hat sich das Buch auch verändert, will ich sagen, weil ich auch geschrieben habe, Stille kann auch beklemmend sein. Also ich will Stille auch nicht nur schönreden. Stille kann auch bedrückend sein. Es gibt auch eine Stille, die wir kaum aushalten. Aber insgesamt in unserem Leben würde ich sagen, wir brauchen immer wieder Stille, um zu wissen, wer wir sind und wie wir leben wollen.
Gelingt Ihnen dieses berühmte Carpe Diem jetzt besser als früher?
Für mich selbst kann ich sagen, dass ich jetzt in einer Zeit bin, in der ich viel bewusster doch die Tage aufnehme, kostbar finde, mich freue. Ja, wenn ich an der Ostsee bin beispielsweise, wenn ich da morgens ins Wasser kann, das macht mich so glücklich. Ich bin dann so dankbar. Mehr brauche ich auch nicht. Ich muss nicht irgendwie auf die Malediven oder sonst wohin. Ich kann aber auch einen Waldspaziergang machen in Hannover oder mit einem Enkel lachen. Also ich muss sagen, dass ich heute dieses kleine Glück viel bewusster wahrnehme und auch in meinem Alter dankbarer lebe, weil ich auch weiß aus meinem ganzen Umfeld, wie schnell ein Schlag kommen kann gesundheitlich, der dich dann in eine ganz andere Lebensphase katapultiert.
Mit mutigem Schritt zurück zum Glück ist wirklich ein ganz wunderbares Buch. Ich habe das in einem Zug durchgelesen und ich war sehr berührt und fand auch ihrer beider Stil sehr amüsant. Also es macht einfach Spaß zu lesen und es ist ja in einer Art Gesprächscharakter geschrieben.
Das freut mich, dass Sie es so wahrgenommen haben, weil Andreas natürlich, der ist Ingenieur, der hat am Anfang gesagt, du schreibst immer zu, ja, dein Leben lang. Ich glaube, ich kann gar nicht schreiben.
Ja, aber der hat so einen trockenen Humor, das macht einfach Spaß.
Also ich finde auch, sein trockener Humor, der kommt da auch durch, weil er manches, das muss man erst mal merken, aber der ironisiert manches mit seinem Humor, was auch wirklich lustig ist. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch Gesprächscharakter und bei 3 Kapiteln haben wir tatsächlich das Handy auf den Tisch gelegt, haben angemacht und haben zu einem Thema miteinander gesprochen und eins finde ich besonders lustig, so die Erinnerung an früher, den Fernseher früher, was man geguckt hat, dass man aufstehen musste und umschalten und alle haben Bonanza und Lassie geguckt und da haben wir uns richtig reingesteigert.
Und Fury.
Fury, natürlich. Und es sind bestimmte Melodien, die auch sofort da sind, weil es früher eben nur 3 Programme gab und um 24 Uhr war Sendeschluss. Wir haben darüber auch richtig gelacht, aber natürlich haben auch alle dasselbe geguckt. Also am nächsten Tag wusstest du, was bei Bonanza gewesen war. Das wussten die anderen auch, weil sie es auch geguckt haben. Mhm. Und ich denke, das Kuhlenkampf zum Beispiel, das war ein Klassiker. Das hat man geguckt. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Also wir hatten beim Schreiben auch echt Spaß. So ist es nicht.
Und es ist tatsächlich, das schreiben Sie auch selber im Vorwort, ein Buch über Liebe, aber eben auch über Werte und Haltung.
Ja, mir ist es wichtig, wir wollten jetzt hier ja keinen Liebesroman schreiben. Also es fängt damit an, das Buch, dass wir beide nochmal aus unserer Perspektive erzählen, wie wir uns damals gefühlt haben und wie wir uns wiedergefunden haben. Jeder, also Andreas und ich, erzählen das so aus unserem Erleben. Aber dann haben wir auch was geschrieben, ja, über unsere Haltung damals oder meiner Generation. Wir sind ja diese Babyboomer und ich möchte auch sagen, das steht im Buch auch, liebe Greta Thunberg, ich habe hohen Respekt vor Fridays for Future. Aber wir haben auch schon Atomkraft, nein, danke, Aufkleber auf den Autos gehabt. Wir haben Jute statt Plastikaktionen gemacht. Dann gab es dritte Weltshops, in denen der Kaffee dann aus Nicaragua gekauft wurde. Also eine umweltbewusste Generation waren wir doch zu großem Teil auch.
Der Titel Zurück zum Glück ist der Name eines Cafés, das Sie beide verbindet.
Das ist ein Café bei mir um die Ecke oder bei uns um die Ecke in Hannover. Ich habe Ihnen das Buch auch schon gebracht. Die haben auch schon gelacht, weil sie gesagt haben, ach Frau Käsmann, Sie haben den Titel geklaut. Habe ich gesagt, ja vielen Dank. Das ist ein schönes kleines Café in Hannover im Zooviertel mit wunderbaren Köstlichkeiten aus der Region, die das auch sehr bewusst machen. Also da gehe ich sehr gerne hin und ich fand das schon immer so schön, Zurück zum Glück. Es heißt nicht, dass wir früher nicht auch schon mal glücklich waren, aber es ist schon schön, wenn man älter wird und kann auch mal sagen, oh, ich bin echt richtig glücklich.
Sie selbst haben ja schon einige Bücher geschrieben. Was ist eigentlich das Schwierigste, der erste oder der letzte Satz?
Vom Typ her bin ich jemand beim Schreiben. Ich habe dann eine Idee und dann brauche ich erstmal eine Gliederung. Also das lacht man vielleicht drüber, das war schon im Deutschunterricht so. Also ich gehe dann oft joggen und dann habe ich lauter Ideen und wenn ich zurückkomme, mache ich mir lauter Zettel, was da alles rein soll. Und irgendwann bin ich so weit, dass ich sagen kann, also es sind so 7 Bereiche, 7 Kapitel und dann kann ich erstmal losschreiben. Bei mir ist das dann so, wenn ich so weit bin, dann brummt es erstmal und dann kriege ich meistens eine Krise. Dann denke ich, das will sowieso keiner lesen und was macht überhaupt keinen Sinn. Und irgendwie kommt bei mir immer so ein Punkt, wo ich denke, ach, lass es, das wird sowieso nichts. Und das kommt jedes Mal, so nach zwei Drittel geschrieben und dann denke ich, bringst du nicht fertig. Und dann lege ich es erstmal weg, muss ich sagen. Da muss ich es erstmal weglegen und irgendwann kommt dann der letzte Schub, dass ich es dann doch zu Ende bringe. Das ist auch bei einer Predigt zum Beispiel für mich immer sehr wichtig. Wie fange ich an, dass die Leute erstmal hellwach sind am Anfang. Also beim Predigen ist wichtig, dass die Gemeinde nicht denkt, jetzt muss ich 15 Minuten aushalten, sondern dass du die am Anfang so packst, dass sie erstmal wach sind und mitdenken. Und zum Schluss muss nochmal eine Pointe kommen, damit das Ganze auch so ein griffiges Ende vorm Amen findet, finde ich. Und das ist beim Bücherschreiben im Grunde doch ganz ähnlich. Also du musst wissen, wo du hin willst. Ich könnte, glaube ich, keinen Roman schreiben, aber wahrscheinlich geht das Romanschreibern doch ähnlich. Ich habe mal mit Rafik Shami gesprochen, weil der so wunderbare, das ist so ein orientalischer Erzähler, finde ich. Ich liebe seine Bücher. Und er hat mir gesagt, er hat die Figuren oft lange vor sich. Er kennt die, seine Protagonisten. Er weiß, wie die aussehen. Und dann muss er es eigentlich nur noch schreiben. Also das finde ich schon auch faszinierend.
Sie beide führen ja eine Fernbeziehung, die aber eigentlich gar nicht so fern ist in der Ausführung. Denn die meiste Zeit wohnen sie doch zusammen nur an unterschiedlichen Orten. Sie haben drei unterschiedliche Orte, wo sie dann aber auch immer gemeinsam sind oder die meiste Zeit.
Also die meiste Zeit leben wir zusammen tatsächlich, aber es ist ein bisschen chaotisch unser Leben, weil Andreas hat seine Wohnung in Gießen und in der Nähe wohnt eben auch noch seine Mutter. Er hat 7 Geschwister und ist da in einem Kindertheater ungeheuer engagiert, in seiner Big Band und anderem mehr. Also seine sozialen Kontakte sind da eben ganz stark. Also sind wir oft in Gießen, vor allen Dingen, wenn er Theateraufführungen oder Clownauftritte hat. Ich habe in Hannover, sag ich mal, mein soziales Umfeld ganz stark, 4 Enkelkinder und Freundinnen und Freunde. Also sind wir auch oft in Hannover und ich denke, die meiste Zeit verbringen wir aber inzwischen auf Usedom, weil da das Häuschen mit Garten ist, das ist schon ein wunderschöner Flecken Erde, aber er ist sehr weit von Kindern und Enkeln eben entfernt. Und also es ist so ein ewiges Hin und Her.
Und manchmal hat er auch frei, wie er so schön gesagt hat.
Ich fand das in der Talkshow auch sehr, sehr witzig. Ja. Da haben sie auch alle schlapp gelacht und manchmal hat man dann frei. Aber ich finde, das ist auch eine schöne Art, also wenn wir da mal ein paar Tage haben, in denen er in Gießen ist und ich in Hannover, dann ist es natürlich so, dass ich meine Freundin treffe und er seine Freunde trifft. Also das finde ich auch gut, dass es das auch gibt. Also es ist ein bisschen chaotisch und wir sagen beide, sollte einer von uns einen Schlaganfall haben oder einen Herzinfarkt und nicht mehr so beweglich sein, dann werden wir das ändern. Aber im Moment gefällt uns das Durcheinander ganz gut und es ist natürlich so, du freust dich dann, wenn der andere kommt, dann kochst du besonders schön oder wir nehmen uns was vor, wir gehen ins Theater, ins Kino. Also es ist dann schon auch immer besonders und das macht es auch schön.
Ist das vielleicht auch so eine Art Glücksrezept, nicht zu viel Nähe rund um die Uhr?
Ich denke, du musst den anderen lassen können. Also wenn du klammerst und ständig zusammen zu zweit hocken willst, ist das ja für deine anderen Freundschaften durchaus auch schwierig. Allerdings will ich auch sagen, wenn du Kinder hast, die zur Schule gehen, die in den Kindergarten gehen, die du versorgen musst, dann ist es ganz klar, da musst du zusammen wohnen, das geht nicht anders. Aber ich finde, in unserem Alter ist das eigentlich so ein ganz schönes Rezept, diese Balance zu finden zwischen dem eigenen und dem Gemeinsamen. Das Gemeinsame ist stärker, klar, aber immer auch mal Zeit. Ich hatte jetzt gerade ein Wochenende mit 2 Freundinnen in dem Häuschen auf Usedom, wir drei. Wir wollten uns schon lange mal intensiv treffen. Und das war auch
Mädelsurlaub, wie schön.
Ja, genau. Ja, das war richtig,
toll.
Richtig schön.
Sie haben Ihre eigenen Sachen, also Ihr Mann, ich sage einfach mal Ihr Mann, weil Lebenspartner klingt immer so ein bisschen... finde ich. Wie sagen Sie selber eigentlich? Mein Mann, mein Partner?
Ja, ich sage manchmal auch mein Mann und er sagt manchmal meine Frau. Und ja. Aber es ist jedenfalls nicht Lebensabschnittspartner. Das finde ich unsäglich, wenn Leute das sagen, weil das hört sich so an, als sei das Ende vorprogrammiert.
Genau. Er macht Musik, Theater, Clown, was ich auch ganz toll finde. Sie predigen, schreiben, halten Vorträge, aber Sie haben auch einige gemeinsame Projekte. Jetzt dieses Buch, aber auch noch andere Geschichten.
Also ich schreibe ja auch Kinderbücher, ich erzähle die biblischen Geschichten nach und zu jedem dieser Bücher macht Andreas dann ein Lied. Also ich finde, er macht super Kinderlieder. Die probiert er manchmal bei den Clown-Auftritten aus oder auch mit meinen Enkelkindern. Und ich habe jetzt gerade mit einer Tochter die 100 schönsten Kinderlieder herausgegeben. Und da sind auch 6 Lieder von Andreas mit drin. Also wir machen da schon viel zusammen. Uns fällt eigentlich immer wieder irgendwas ein. Und in der Freizeit ist es so zum Glück, dass wir da auch vieles teilen. Also ich gehe furchtbar gerne ins Kino oder ins Theater. Und ich muss raus. Einmal am Tag muss ich raus. Ich halte das nicht aus, die ganze Zeit drin zu sitzen. Und das teilen wir auch. Wir gehen beide gerne joggen und beide sehr gerne spazieren. Das ist auch wichtig.
Mit mutigem Schritt zurück zum Glück, weil uns das Leben immer wieder überrascht. Ein wirklich ganz wunderbares Buch. Margot Kiesmann, ich danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, toi, toi, toi und bleiben Sie schön gesund.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss.